Sport im Kopf, der Sportpsychologie-Podcast von und mit Kaya Schöpf.
Herzlich willkommen bei Sport im Kopf. Schön, dass du heute wieder oder auch zum ersten Mal zuhörst. Mein heutiger Gast lebt wieder in Berchtesgaden. Er ist mit 13 Jahren nach Füssen und mit 16 Jahren nach Mannheim gezogen. Wer sich ein bisschen mit der Sportart auskennt, könnte jetzt vielleicht schon eins und eins zusammenzählen. Ja, er ist bzw. war Profi-Eishockeyspieler und ist jetzt in der zweiten Saison Coach an der Red Bull Akademie in Salzburg. Im Laufe seiner aktiven Karriere von 2004 bis 2024 hat er insgesamt 800 Spiele in der DEL bestritten. Er war bei den Heilbronner Falken, ERC Ingolstadt, Augsburger Panther, Chrisley, Adams Wolfsburg und zuletzt 5 Jahre bei den Straubing Tigers. Er vertrat Deutschland in der Nationalmannschaft bei 3 Weltmeisterschaften und konnte 2-mal Vize-Deutscher Meister werden. 2024 beendete er seine Karriere, aber nicht seine Zeit auf dem Eis. Er begab sich in einen fließenden Übergang von Profi-Dasein zum Coach. Wie es ihm mit der neuen Rolle geht, welchen Trainer er sich immer gewünscht hätte und wie er seine neue Rolle definiert, darüber sprechen wir heute. In diesem Sinne, Servus und herzlich willkommen, Benedikt Kohl.
Hallo Kaya, Servus.
Schön, dass du Zeit hast. Wir sind hier in der Red Bull Akademie in Salzburg. Ich habe auch gerade eine kleine Führung bekommen. Wie geht's dir?
Mir geht's wunderbar. Ich bin wirklich happy, wo ich bin. Einmal daheim mit der Family in der Schönau, Berchtesgaden und halt auch da in Salzburg an der Akademie. Das ist für mich ein absoluter Glücksfall. Also ich kann eigentlich nur glücklich sein.
Ich muss sagen, nachdem ich jetzt hier einen kleinen Rundgang bekommen habe, was ich mir schon lange gewünscht hatte, weil es natürlich auch aus meiner Sicht als Sportpsychologin immer sehr interessant ist, zu sehen, was in Nachwuchsleistungszentren so passiert. Und auch dazu natürlich auch Kollegen arbeiten, mit denen ich die Ausbildung gemacht habe, dein Bruder. Das ist ja auch ganz witzig, der Simon. Kann ich mir das sehr gut vorstellen, dass es sich hier sehr gut arbeiten lässt, obwohl es gerade ein bisschen ruhiger ist. Saison erfolgreich abgeschlossen.
Ja, es ist jetzt sehr entspannt. Die Saison ist abgeschlossen. Die Jungs waren schon daheim, auch in die Osterferien. Und jetzt hat es das Eistraining wesentlich weniger und mehr Off-Eistraining. Da kriegen die Jungs auch mal ein bisschen den Kopf frei. Und für mich, wie du es gerade schon gesagt hast, ist das einfach ein nahtloser Übergang gewesen. Ich bin in der Saison oder nach der Saison 23/24 dann ausgestiegen, habe aufgehört, habe meine Karriere beendet und habe dann so einen ganz normalen Sommer gehabt, wie jedes Jahr im Endeffekt. Wir sind heimgezogen in die Heimat und dann ist es ab August wieder losgegangen mit dem Eishockey, genau, aber in einer anderen Funktion halt. Aber irgendwie für den Kopf ist es genau das Gleiche.
Ja, wir gehen da auch später noch näher drauf ein, weil es ja auch ein sehr, sehr spannender Werdegang ist und so ein fließender Werdegang. Ich mache es ja in meinem Podcast am Anfang so, dass ich die Gäste immer darum bitte, sich privat in 3 Worten und beruflich in 3 Worten beschreiben. Jetzt habe ich gerade schon überlegt, wir gehen gleich auf den Trainer ein, weil es ist ja immer noch sehr nahe, seit 2 Jahren bist du ja nicht mehr Profi. Aber wie würdest du dich privat in 3 Worten und vielleicht 3 Worte als Spieler, Trainer, Eishockey verbunden beschreiben?
Ich glaube tatsächlich, dass es bei mir keinen Unterschied gibt. Also was ein großer Wert bei mir ist, auch im Leben, ist Respekt. Das will ich auch als Trainer leben. Das heißt jetzt nicht, dass man irgendwie vor jemandem kuschen muss oder so, aber Respekt haben vor den Dingen, vor Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, vor Dingen, die man benutzt und so weiter. Also als Beispiel, wenn ich jetzt halt irgendwie auf einer Wiese stehe und ich will nicht unbedingt der Blume platt treten, dann, das hört sich jetzt blöd an, also nicht so denken, ihr spinnt, ja. Aber der erste Gedanke ist einfach, Respekt vor Sachen zu haben. Ja. Das ist mir ganz wichtig. Hilfsbereitschaft, also ich versuche als Mensch, aber also auch Trainer, hilfsbereit zu sein, den Personen, mit denen ich arbeite, das Gefühl geben, okay, ihr seid da gut aufgehoben, ich helfe euch bei dem, was ihr macht. Und dann würde ich noch sagen, ich bin konsequent. Das war ich, glaube ich, auch schon als Spieler. Also ich bin konsequent in dem, was ich mache. Ich glaube, ich bin schon ein lockerer Mensch. Ich glaube, wie wir gerade schon gesagt haben, die Jungs sollen sich wohlfühlen in meiner Anwesenheit. Aber es gibt eine ganz lustige Geschichte. Wir haben bei uns im Kabinentrakt haben ein Handyverbot in dem Sportbereich. Und wir haben Handyboxen, da kommen die Handys rein. Und ich bin mal in die Kabine reingegangen, sitzen die Jungs mit dem Handy da. Oder ein paar zumindest. Natürlich, ist eh klar.
Genau. Autsch.
Genau, habe ich gesagt, hey Jungs, ihr wisst, wie die Regel ist. Bitte tut das Handy weg. Einer kann das Handy haben als DJ, alles gut. Aber der Rest, Handy weg. Okay, alles gut. Bin ich nochmal reinkommen, ein paar Tage später, habe ich die Line-Up aufgehängt in der Kabine. Ist wieder einer da oder ein paar mit Handy und schauen noch irgendwie Fotos an. Also, Jungs, jetzt komm, tut die Sachen weg. Ihr wisst, wie die Regel ist. So, und dann beim dritten Mal ist dann eine Zeit vergangen, bin ich rein, wieder Jungs erwischt mit dem Handy und dann war es halt vorbei. Dann habe ich die Handybox genommen, habe gesagt, Jungs, so, jetzt hat alle Handy rein. Dann habe ich die ins Büro mitgenommen und dann haben sich für eine Woche lang jedes Mal die Jungs quasi, bevor sie in die Kabine sind, haben sie ins Büro kommen müssen, Handy abgeben bei mir persönlich, haben dann bis nach dem Duschen warten müssen, bis sie fertig waren, haben wieder ins Büro kommen müssen, haben sich das Handy abholen müssen persönlich und das war halt die Konsequenz. Also,
lass mich raten, danach hat es aber dann relativ gut funktioniert.
Danach, glaube ich, hat es, soweit ich weiß, ganz gut funktioniert. Ja. Na, und das ist halt, ich glaube, das ist auch wichtig im Sport, dass einfach eine Konsequenz auch da ist. Aber ich bin nicht einer, der sofort eben, denen das Handy aus die Hände reißt.
Das
meine ich damit.
Ja.
Und, aber war es auch ganz lustig dann, weil man kommt dann auch ins Gespräch und man tauscht sich ein bisschen aus dann gleich, wenn sie dann ins Büro kommen eben und ratscht ein bisschen.
Also es hat auch guter Nebeneffekt, definitiv.
Voll, total.
Ja. Das finde ich ganz spannend, weil also ich arbeite ja viel mit Athleten, Athletinnen und mir ist das Thema ganz wichtig, wie nimmt sich jemand persönlich, privat wahr, wie auch als Athlet, Athletin und das muss sich auch nicht unterscheiden, aber manchmal ist es ganz interessant festzustellen, es unterscheidet sich oder auch festzustellen, vielleicht muss ich auch an meiner Persönlichkeit in dem anderen Bereich oder je nachdem in welchem Bereich ein bisschen arbeiten, vielleicht ein bisschen mehr zum Beispiel am gesunden Egoismus arbeiten als Athlet, Athletin, wenn ich sonst halt jemand bin, der sich eigentlich immer darum kümmert, dass es allen anderen gut geht. Mhm. Und merke ich mir jetzt mal. Also Respekt, hilfsbereit und konsequent. Und das mit der Blumenwiese, ich kenne das sehr gut, aber das sind wir Landkinder, Benni, weil wir haben halt auch gelernt, in der nicht gemähte Wiese, da lacht man halt auch nicht nein.
Das ist so geil. Ja, das war so eine Metapher, wie gesagt, ich bin nicht so extrem, ich bin auch da jetzt in dem Sinne jetzt kein Öko und vermeide es deswegen. Aber
hast doch keine Birkenstock an.
Na, aber jetzt auch, wenn ich zum Beispiel einen Laptop kriege vom Arbeitgeber, weißt, dann versuche ich mit dem behutsam umzugehen und auf das aufzupassen. Ja. Das ist halt, hat mit Respekt zu tun.
Ich habe da ganz witzig, vorgestern oder vorvorgestern wurde mir tatsächlich auf Social Media so ein Clip reingespielt von, ich weiß jetzt leider nicht mehr, welcher Trainer es ist, aber ein ehemals sehr bekannter Fußballspieler aus Spanien, der jetzt auch eine Nachwuchsmannschaft trainiert und die hatten eine Pressekonferenz und er stand auf, der Trainer geht weg, schiebt seinen Stuhl wieder an den Stuhl, Spieler steht auf und geht. Dann hat er den Spieler komplett zurückgepfiffen und hat gesagt, nee, hier, du schiebst deinen Stuhl wieder hin an den Tisch.
Das
ist auch gesehen. Siehst du? Gleicher Algorithmus, also ähnliche Werte. Ja, das fand ich sehr spannend, weil das war so eine kleine Anekdote oder ein kleines Zeichen. Ich habe gesagt, das sind die Kleinigkeiten, die im Miteinander einfach oft wichtig sind. Fand ich irgendwie sehr schön.
Ja, das würde ich auch gerne vorleben.
Ja, das ist, ist, glaube ich, in der heutigen Zeit auch sehr wichtig. Wenn wir jetzt ein bisschen auf deine Entwicklung gehen, du warst 20 Jahre Eishockey-Profi, inklusive deiner Zeit in den Nachwuchsleistungszentren. Mhm. Vielleicht erinnerst du dich, also du bist mit 13 von zu Hause weg nach Füssen, was ja auch ein sehr bekannter Ausbildungsverein ist und bist dann weiter nach Mannheim, riesengroßes NLZ zu den Jungadlern. Erinnerst du dich, wie du dich als jungen Spieler beschreiben würdest, als du weggegangen bist aus Berzgon?
Also eishockey-technisch weiß ich jetzt gar nicht, wie gut ich war, was ich für Stärken gehabt habe, für Schwächen. Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass ich eine große Passion fürs Eishockey gehabt habe. Also Eishockey war alles in meinem Leben. Ich glaube, das ist ja im Kindesalter auch normal. da ist Sport, da nimmt eine ganz große Rolle ein bei den kleinen Kids. Das merke ich jetzt auch, wenn Jungs von Spätzle von mir jetzt halt beim Eishockey sind, Eishockey angefangen haben, da geht es nur noch ums Eishockey. Mhm. Also die sind einfach begeistert. Wir haben ja gemeinsame Freundin, deren Sohn ist auch dabei und einfach nur begeistert. Und da dreht sich das Ganze nur noch um Eishockey. Und das war am Anfang das absolut Wichtigste. Ich habe das geliebt. Wir haben im Sommer Inline-Hockey gespielt auf dem Penny-Parkplatz, haben die Einkaufswägen umdreht als Tore und waren halt gefühlt Tag und Nacht immer am Spielen.
Ja.
Und ich habe mir gar nicht so viel Gedanken gemacht oder irgendwie Ziele gesetzt oder so, sondern ich habe gespielt, habe Freude dran gehabt, war gut auf alle Fälle. Und irgendwann ist dann so in die bayerische Auswahl gegangen. Und ich war da dabei, bis zum Schluss dabei, aber bin dann nicht in den finalen Kader gewesen. Mhm. Und dann haben die Trainer gesagt, ja, wenn es ein bisschen weitergehen soll, dann müsst ihr vielleicht halt irgendwo anders hinwechseln, in einen größeren Verein. Mhm. Und mit einer guten Nachwuchsarbeit, was Berchtesgaden offensichtlich gut gemacht hat.
Ja,
total.
Absolut.
Aber dann war dieses Angebot oder die Möglichkeit da, nach Füssen gehen, ins Internat. Und das war für mich auch im Nachhinein, das war so eine tolle Zeit und war halt ein super Schritt für mich dann mit 13.
Also für dich war das damals, weil ich habe erlebt es ja auch oder habe das in meiner Zeit Fußball-Nachwuchsleistungszentrum auch anders erlebt oft, dass natürlich schon nochmal Heimweh oder es gerade in dem jungen Alter nicht immer so einfach ist, man sich nicht immer verstanden fühlt. Aber bei dir war das eigentlich, war halt Hauptsache Eishockey spielen und fertig.
Ja. Also ich bin auch...
Und Schule halt, oder?
Ich meine, bist du da Schule, ja, genau. Ich bin dann im Gymi gewesen.
Ja.
Genau. Und nach der 7. bin ich dann eben gewechselt.
Ja.
Aber ich bin auch früher... Wir sind damals mit Jungs im Sommer zu Trainingslagern gefahren, zu Camps in die Slowakei oder nach Tschechien. Und das waren 5 Tage, 6 Tage, glaube ich, so ein Camp immer. Und wenn dann mal kein anderer mitgefahren ist, dann hat mich meine Mama allein dahin gefahren. Ich bin eine Woche allein in dem Trainingslager gewesen, habe das gemacht und bin dann wieder abgeholt worden. Also mir hat das Heimweh, das Wort, das kenne ich gar nicht, gibt es bei mir nicht. Und so war es in Füssen auch. Klar, wo wir an dem Tag dann, wo der Einzug war ins Internat, wo wir daheim losgefahren sind, sind schon Tränen geflossen. Aber wir sind dann am Internat angekommen, direkt unter die Königsschlösser in den Schwangau. Das
ist super schön, oder?
Ja. Das ist Wahnsinn. Und dann habe ich da mein Zimmer gekriegt, mein Zimmerpartner. Und dann war ich da drin und war happy. Mhm. Und ich kann mir vorstellen, im Nachhinein, meine Eltern, wo die dann ins Auto sind und mich da zurückgelassen haben, ich glaube schon, dass da nochmal gut Tränen geflossen sind bei denen. Also das war bei denen bestimmt so. Aber ich war happy dann.
Wobei es ja für Eltern, glaube ich, wenn es so abläuft, ja auch... Ein sehr schönes Zeichen ist, dass sie scheinbar auch sehr viel richtig gemacht haben. Es gibt ja von Goethe dieses schöne Sprichwort, du sollst deinen Kindern Wurzeln und Flügel geben. Mhm. Und ich finde es, wie du beschreibst, lässt schon so die Vermutung nahe, dass da einfach eine sehr, sehr tiefe Grundsicherheit verankert war, kombiniert mit dieser Leidenschaft für etwas. Und das ist, glaube ich, schon eine ganz gute Kombination, die vielleicht kommen wir da als Trainer nochmal drauf, ja auch nicht bei allen so gegeben ist. Also einfach so ein Grundvertrauen, wird schon alles gut. Und alle Strecke reisen, kann ich auch wieder heim, dann ist es auch gut. Aber jetzt kann ich erstmal das machen, was ich einfach liebe. Und diese Leidenschaft zu haben in dem Alter ist, glaube ich, eine wichtige Grundvoraussetzung, um auch den Weg zu gehen. Bloß, glaube ich, manchmal im Erwachsenenalter ganz wichtig, sich daran zurückzuerinnern, warum man das überhaupt macht und angefangen hat.
Ja. Das ist genau, wie du gerade gesagt hast. Meine Eltern, die haben vorher eigentlich nicht viel mit dem Eishockey zu tun gehabt, bevor wir Brüder dann angefangen haben zu spielen. Und der Satz, der ist bis heute in meinem Kopf geblieben, es hat immer geheißen, ja, wenn es nicht passt, dann kommst du wieder heim.
Genau.
Und das war beim Weg nach Füssen schon so. Und ich bin ja dann mit 16 eingeladen worden zum Sichtungscamp nach Mannheim, zu den Jungadler. Eben die damals Nummer 1 Adresse, sage ich mal, in Deutschland, im Nachwuchs. Und mir hat aber in Füssen ja auch total gut gefallen. Und ich habe dann dieses Probetraining mitgemacht und habe dann auch so die Info gekriegt, ja, das schaut gut aus, dass ich auch genommen werde. Und irgendwann war ich dann zurück in Füssen und habe mir gedacht, oder habe zu meinem Papa gesagt, ja, du, eigentlich, mir gefällt es doch da und ich muss eigentlich gar nicht wechseln, warum soll ich denn nach Mannheim gehen? Und mein Papa hat gesagt, du, das kannst du machen, wie du magst, schaust du halt mal an, wenn es dir nicht taugt, du kannst jederzeit zurückkommen.
Ja.
Und das war immer, wie du sagst, so ein Vertrauen. Da, ich habe nie Druck gehabt, weil ich gerade vorher gesagt habe, ich weiß gar nicht, was meine Schwächen waren oder so. Ich glaube, ich habe von klein auf, habe ich mich sehr auf meine Stärken irgendwie konzentriert. Und mir hat auch niemand die ganze Zeit gesagt, ja, hey, lauf schneller oder mach das besser und schieß härter und jetzt geht da zum Trainieren. Sondern es war sehr entspannt, sage ich mal. Also es war wirklich so mein eigener Antrieb.
Die intrinsische Motivation einfach sehr stark.
Ja. Voll, genau. Und meine Eltern haben sich da einfach ein bisschen auch rausgehalten. Und das war für mich, glaube ich, auch totale Sicherheit und so ein Setup, wo ich mich auch, glaube ich, da einfach so entwickeln konnte.
Ich glaube, ich meine, das hat man nicht immer. Das ist, erlebe ich auch gerade im Nachwuchs oder auch mit Profis, die von so einem, ja, von so einer Entwicklung erzählen können. Das kann man sehr wertschätzen. Aber ich glaube, es ist auch gerade als Trainer diese Sätze mit zu implementieren, weil man kann ja auch als Nicht-Eltern, sondern als Begleitpersonen sowas mit an die Hand geben, um so ein Gefühl von Sicherheit auch zu erzeugen und dass uns Sicherheit letzten Endes auch mutiger sein lässt, besser sein lässt, erklärt sich eigentlich von selbst. Und ich glaube, da gab es jetzt bei dir nicht so viel, wie es hätte, ja, manchmal sagt man so, Mai, hätte ich das gewusst, dann ja, wäre es vielleicht anders verlaufen oder besser verlaufen, aber es klingt irgendwie so, als ob das ganz gut so war, wie es verlaufen ist.
Ja, voll. Also im Nachhinein, wenn ich so zurückblicke, ist das eine wahnsinnige Erfahrung gewesen, ein wahnsinniges Leben, weil ich kann nur sagen, so eine Eishockey-Karriere als Profisportler oder generell eine Karriere als Sportler, als Profisportler, ist schon geil. Also man hat schon ein cooles Leben, muss man so sagen. Aber es kostet natürlich auch. Also es ist schon nicht ohne. Und das habe ich auch gemerkt. Also es gibt eine Situation, da war ich dann aber eben schon älter. Das war eigentlich im Alter von ja, 28, 29 Jahren, wo ich ein bisschen gestruggelt habe. Das war in der Ingolstädter Zeit. Da ist es, habe ich eine sehr schwierige Phase gehabt. Und da habe ich mir im Nachhinein so gedacht, mei, wenn du das ein bisschen lockerer gesehen hättest oder wenn es jetzt hat. Ich war einer tatsächlich und auch schon als Kind, ich wollte es anderen gerne immer recht machen. Und ich wollte auch irgendwie so ein bisschen leuchten. Also ich, das hört sich blöd an und auch ein bisschen so narzisstisch. Obwohl, wenn man Freunde fragt von mir, glaube ich, und sagen würde, ja, der Beni ist narzisstisch, würden die sagen, na, spinnst du? Aber ich habe immer so das Gefühl gehabt, dass Leute sagen sollten dann, ah ja, mein, der ist ja wirklich gut. Ja? Also der kann was, der hat was drauf. Und das hat sich so ein bisschen mitgezogen und war auch bestimmt Motivation. Aber dann in Ingolstadt ist es, glaube ich, ein bisschen zu viel geworden dann, so in der Art. Und da habe ich mir im Nachhinein gedacht, ey, wärst du halt nicht so perfektionistisch gewesen und hättest du ein bisschen mehr das Ganze entspannt, wärst du ein bisschen das entspannter angegangen, dann hättest du es da nicht quasi mal 3 Monate aussteigen müssen, so am Ende der Saison, weil ich habe dann mal so einen Cut gezogen. Ich war dann mal wirklich einfach platt, nur noch müde.
Ja, gut.
Und da sind ein paar mehrere Sachen mit reingeflossen. Aber auf der anderen Seite habe ich dann mit meinem Bruder.
Kann man dich fragen, was hat dir geholfen in dieser Phase?
Ja, mein Bruder ist ja eben Sportpsychologe, auch an der Akademie seit einigen Jahren.
Ja.
Und mit dem, ich war eigentlich sein Versuchskaninchen, seit er mit dem Studium angefangen hat, Psychologie und dann Sportpsychologie, haben wir eigentlich halt immer zusammengearbeitet.
Ja.
Auf alle Fälle, um zurückzukommen, hat er gesagt: Ja, Beni, ja, so Perfektionismus kann schon zu viel werden und negativ auch sein. Aber das hat dich auch dahin gebracht, wo du jetzt bist.
Ja.
Und ich war da damals eben Nationalspieler und habe, ja, es war eigentlich wirklich am Laufen. Und das gehört einfach dazu. Es ist einfach auch ein Part von mir. Und den darf ich nicht ausschließen und nur negativ betrachten, sondern das hat absolut auch positive Seiten. Und ich habe da aber so, ja, gelernt, auch damit umzugehen und das auch so wahrzunehmen. Und da hat mir der Simon, hat mir da wahnsinnig geholfen. Also
ja.
100%.
Das ist ja auch, was du gerade erklärt hast, ein klassisches Phänomen, also vor allem bei Leistungssportler, Sportlerinnen, aber auch außerhalb des über den Sport hinaus Menschen mit einem sehr hohen Anspruch an sich oder diesem Perfektionismus. Mhm. Das kann sehr anstrengend werden, weil es gibt ja kein Perfekt. Dementsprechend setze ich mich die ganze Zeit einem Stressor aus, weil ich oft frustriert bin, weil wenn ich denke, es ist perfekt, dann finde ich ja wieder was, wie es eigentlich perfekter sein könnte. Also es ist ein bisschen so ein Rabbit Hole, wo man sich selbst mit sabotieren kann. Aber, und klar, das erarbeite ich dann auch, also hat er nicht nur Versuchskaninchen mit dir gespielt, sondern scheint er ja sehr gut gemacht zu haben. Es ist natürlich auch gerade im Leistungssport etwas, was einen sehr weit bringt, Perfektionismus. Aber man muss, ich sage mal, man muss ein bisschen in den Dialog treten mit dem Perfektionismus und sagen, jetzt ist es super, wohin du mich gebracht hast, aber jetzt ist auch irgendwo mal gut, weil sonst arbeiten wir uns auch auf.
Ja.
Gab es in deiner Karriere, und ich habe es ja in der Einleitung erwähnt, warst du ja bei, ich glaube, 5 DL-Clubs oder 5 waren es, 4, 5?
Ja, genau.
Insgesamt. Sprich, viele Trainer, viele Mitspieler, und da es ja heute vor allem so um das Trainerthema geht, gab es Trainer oder einen Moment in deiner Karriere mit einem Trainer, der dich irgendwie besonders positiv geprägt hat, weil er einfach sehr einprägsam war? Also es gibt ja oft so kleine Anekdoten oder zwischen, wo man sagt, boah, mega cooler Trainer, das ist so, so könnte ich mir das auch vielleicht mal vorstellen.
Na, das gibt es eigentlich nicht so wirklich. Ich glaube, ich habe von jedem Trainer was mitgenommen. Und ich glaube auch, dass jeder Trainer irgendwie unterschiedlich ist. Es gibt, glaube ich, nicht das Geheimrezept oder den einen Weg, um irgendwie erfolgreich zu sein. Das weiß ich ja auch selber jetzt noch nicht, was das ist. Aber ich glaube, ich habe selber als Spieler halt immer irgendwo was mitgenommen. Und das sind oft kleine Dinge. Ich habe mir damals in Füssen, eben mit 15 Jahren oder 14 Jahren, habe ich einen Knorpelschaden im Knie gehabt. Dann bin ich da zum Physio in Füssen. Der hat mich sofort auch auf das Trampolin geschickt und schon Gas geben und gleich mit mir gearbeitet und hat auch mal den Satz fallen lassen. Ja, Benni, weißt, wenn du weiterkommen magst, dann musst du einfach immer ein bisschen mehr machen wie die anderen. Und das ist mir bis zum Schluss auch geblieben, beziehungsweise im Kopf geblieben, weil es war dann so, ich bin dann mit 14 ins Training gegangen, alle anderen sind runter vom Eis und ich habe dann noch ein paar Sprints gemacht. Das war ja nicht mal die Welt, nicht mal viel, aber ich habe ein bisschen mehr gemacht. Und so ist es halt auch. So kommst du in Leistungssport rein oder in Spitzensport. Anders geht's nicht. Also wenn du diese Arbeit nicht oder nicht bereit bist, das zu tun, dann wird es schwer. Und da hast du auch, glaube ich, auch mit anderen Sportlern, ich habe auch andere Folgen gehört von dir, da ist immer das Thema, gell? Diese Bereitschaft einfach zu schuften und zu arbeiten. Das ist so Basis. Es gibt einen anderen Trainer, das war dann der vielleicht mich nach Augsburg geholt hat, der zu der Zeit auch perfekt für mich war, weil der mir sehr viel vertraut hat. Ich habe das bestimmt auch zurückgezahlt und er hat sich auf mich verlassen können. Aber der Larry Mitchell damals war das, der hat sehr von mir viel gehalten. Und das war zu der Zeit das Wichtigste, würde ich sagen. Dann bin ich nach Wolfsburg, da war dann der Pavel Groß. Der hat einfach richtig geschliffen. Also du kennst das, also beim Eishockey, wenn du jetzt seit Freitagabend spielst, hast du am Freitagmorgen machst du ein Pre-Game-Skate.
Ja.
Und das ist eigentlich so bekannt als lockeres Anschwitzen, sage ich mal, vom großen Kampf dann am Abend. Und die Mannschaften, die bei uns beim Pre-Game-Skate zugeschaut haben in Wolfsburg, die haben gesagt, ja, leck mich am Arsch, der gibt Gas. Also ihr seid ja Vollgas unterwegs. Und das war dem sein Ansatz. Also der, bei dem zählen nur 100%. Wenn du am Eis stehst, dann gelten 100%, dann gibst du Gas. Und das hat mich in der Zeit auch brutal geprägt. Und das war auch die Phase dann, wo ich auch zum Stammspieler eigentlich geworden bin in der Nationalmannschaft. Also das war auch super. Und auch die anderen Trainer dann in Ingolstadt, in Straubing, da habe ich dann sehr viel mitgenommen. Ich war auch einer, der immer sehr viel beobachtet hat. die Mannschaft, Trainer und so weiter. Und ich habe, glaube ich, dann auch schon einiges mitgenommen in die jetzige Zeit. Aber da bin ich auf alle Fälle auch ja, von jedem irgendwie ein bisschen geprägt worden.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Das ist ja auch, ich glaube, man muss als guter Trainer, man muss nicht unbedingt so hoch und so lange gespielt haben, aber ich glaube schon, dass wenn man die Möglichkeit hat oder die Erfahrung gemacht hat, dass es einen natürlich sehr viel weiterbringt, weil du all die Gefühle, all die Dynamiken, all die Dialoge ja auch kennst und dir über die viele Zeit ja auch so ein bisschen so ein Puzzle zusammenbauen könntest für, ja, auch jetzt, was passt für mich, was hat für mich funktioniert. Und was du ansprichst, ist ja auch, es ist ja immer wieder auch für Trainer nicht einfach, weil jeder Spieler ist ja auch nicht gleich. Also man muss sich ja auch als Trainer lernen, immer wieder auf Spieler anzupassen. Und deswegen ist es ja auch schön, wenn man mit so vielen Trainern zusammengearbeitet hat, weil das ja auch ein Portfolio, sage ich mal, für deine Skills als Trainer extrem erweitert hat oder erweitern konnte.
Ja, voll. Ich glaube, das hört sich wieder ein bisschen narzisstisch an.
Ist okay.
Nein, also
bis jetzt habe ich nicht den...
sondern, nein, jetzt hat,
also Lob ist nicht Narzissmus, gell? Das ist, ich merke schon, Thema Lob.
Nein, das Ding ist, eben, du nimmst was mit von Trainern. Jetzt bin ich Trainer, aber ich will trotzdem ich sein. Also ich will trotzdem der eigene Trainer sein mit meinen Ecken und Kanten und bin davon überzeugt. Das meine ich jetzt mit Narzissmus. Ja. Also ich habe das Gefühl oder so das Ego fast, kann man sagen, ich bin ein guter Trainer, ich bin ein toller Trainer, ich bin ein geiler Trainer. Obwohl ich gleichzeitig weiß, das bin ich nicht. Also ich bin nicht der tollste Trainer auf der Welt. Aber da habe ich auch mit anderen Trainern geredet, das glaube ich, musst du irgendwie haben, weil du willst ja überzeugend sein, du willst authentisch sein. Und das bin ich eben schon, dass ich sage, okay, ich will da keinen kopieren, ich will da keinen nachmachen. Ich bin ich, aber natürlich habe ich Sachen mitgekriegt.
Ich glaube, das ist auch ganz wichtig, weil um Leuten was beizubringen, müssen sie Authentizität spüren. Also wenn mir jemand was beibringen möchte und ich habe aber das Gefühl, das ist überhaupt nicht authentisch, der maskiert oder spielt was vor, tue ich mir persönlich total schwer. Vielleicht spüre ich es auch sehr schnell, aber mir ist es sehr wichtig, dass jemand authentisch ist. Ob ich dann mit dem auch sympathisiere oder nicht, ist nochmal ein anderes Thema. Ja. Aber ich glaube, es ist auch wichtig, die Persönlichkeit beizubehalten, aber man kann sie ja würzen mit den Dingen, sage ich mal, wo man denkt, okay, das ist irgendwie ganz interessant und spannend und das hat gut funktioniert.
Ja.
Gab's Themen, die, wo du sagst, boah, die waren eher Erfahrungen eher ausbremsend, die waren gar nicht gut, das ist definitiv, war das ein No-Go für mich als Spieler?
Nein, eigentlich nicht, weil ich habe sehr viel auf mich selber geschaut. Also jetzt auch nicht egoistisch gemeint.
Ist super, sehr lehrreich. Kommt
immer wieder zurück.
Na, was glaubst du, wie oft ich den Satz sagen muss? Mensch, du musst bei dir bleiben.
Ja,
genau. Ja.
Aber ich war nie der, der halt Ausreden gesucht hat, glaube ich, oder jetzt irgendwie gesagt hat, ja, der Trainer hat mich da nicht gepusht oder der Trainer hat da das Falsche mit mir gemacht. Das war ich nie. Also es gibt Spieler, die haben, das hast du bestimmt auch schon gehört, ja, der Trainer mag mich nicht. Und da habe ich das Gefühl oder die Einschätzung, dann funktioniert das auch nicht. Also Sportler, die immer irgendwie nach Ausreden suchen und irgendwas einen Trainer dann beschuldigen quasi, warum es nicht läuft oder warum man keine Eiszeit hat, das ist schwierig, weil oft ist es nicht der Trainer. Also
ja. Meistens.
Ja.
Oft.
Ja, genau. Also es gibt es natürlich auf alle Fälle, gell, dass einen der Trainer nicht mag. Aber ich war immer so, ich glaube, ich habe sehr viel auf mich geschaut, in das, was heißt, ich habe mich reflektiert. Also wir haben ein Spiel gehabt, ist bei mir gut gelaufen oder nicht? Wenn es nicht gut gelaufen ist, was habe ich falsch gemacht? Was war der Fehler? Also ich habe nicht bei anderen gesucht. Und deswegen kann ich ihm das nicht sagen, dass mich jetzt irgendeiner irgendwann ausgebremst hätte. Sondern wenn, dann war ich selber.
Dann kann ich dich jetzt beruhigen, das ist definitiv kein Narzissmus. Die suchen nämlich tendenziell die Fehler bei anderen.
Ah, okay, siehst du.
Genau, aber ich glaube, auch da ist ja wieder so dieses Urvertrauen oder so eine Grundsicherheit da. Es muss mich ja auch nicht jeder mögen. Also man hat ja seine Leute, Familie, das sind ja auch Werte, Freunde. Ich weiß, da gibt es einen Haufen Leute, wo ich gemocht bin und es reicht mir. Es muss mich nicht jeder mögen. Man kann ja selber auch nicht jeden mögen. Als Sportler ist das schon sehr wichtig, glaube ich, dieses Selbstreflektierte bei sich bleiben, weil letzten Endes, was bringt mich zurück aufs Eis? Ich muss halt an Dingen arbeiten oder muss verstehen, warum ich nicht auf dem Eis war. Und das emotional zu bewerten, ist meistens eher kontraproduktiv. Ja. Und
ja. Das hat bei mir eben dann ein bisschen Schwierigkeiten gemacht, weil ich eben der war, so ein bisschen People-Pleaser. Ich wollte es jedem recht machen. Und ich bin so rückblickend in meiner Laufbahn, Karriere, ich habe mir immer so die Latte gesetzt, die für mich machbar war. Also ich habe, natürlich hat man als Kind geträumt von NHL und so weiter, aber das Ziel bei mir war eigentlich immer so der nächste Step. Mhm. Und weiter habe ich gar nicht drüber rausgeschaut. Und deswegen ist das super lang sehr gut gelaufen. Eben, ich bin dann weitergekommen. Ich habe mich in der DL etabliert. Ich bin Nationalspieler geworden. Mhm. Ich habe dann 3 WMs gespielt.
Ja.
Und ich glaube, irgendwann war dann mein Potenzial erreicht. Und für mich hat es dann nur noch eben Perfektionismus gegeben. Also ich habe mich halt immer an meinem absolut Maximalen gemessen, an meinen 100%, an dem Potenzial, das ich, bis ich im Alter, sage ich mal, ja, lass es 25 sein, halt wirklich ausgeschöpft habe. Und dann wird es gefährlich, weil das funktioniert nicht. Also wenn du 52 Spiele oder 56 Spiele in der Saison spielst, dann noch Länderspiele dazu hast. Also ich glaube, ich habe mal eine Saison gehabt mit knappe 85 Spiele. Das ist jetzt für einen NHL-Spieler auch nicht so dermaßen viel, aber bei uns schon. Dann schaffst du das nicht. Dann kannst du nicht immer 100% sein und nicht immer glänzen. Und das habe ich aber erwartet von mir. Und ich habe dann 2 Saisons in Ingolstadt gehabt, die sind persönlich wirklich gut gelaufen. In der zweiten Saison, also in der ersten Saison waren wir im Finale. In der zweiten Saison auch persönlich bei mir gut gelaufen noch. Von der Mannschaft her war es ein bisschen schwieriger. Und dann bin ich operiert worden, habe einen Leistenbruch gehabt. Und dann hat das alles ein bisschen zum Stocken angefangen. Ich habe die gleiche Leistung erwartet, aber habe sie nicht bringen können. Ich habe mich dann, glaube ich, sehr unter Druck gesetzt, habe mein Immunsystem damals ein bisschen geschrottet. Dann hat es geheißen, schau mal hier, dein Epstein-Barr-Virus.
Ja gut, der Klassiker, der kommt dann auch noch dazu.
Ja. Ja, das war dann aber für mich auch ein bisschen schwer zum Greifen. Was ist wann kommen? Also der eine hat dann gesagt, ja, das spielt eigentlich keine Rolle mehr, wenn du jetzt pfeiferische Drüsenfieber mal ausgestanden hast. Der andere sagt, deine Viruslast, die ist ganz schön hoch. Dein Immunsystem ist die ganze Zeit am Arbeiten. Wie willst denn du noch Leistungssport machen? Also das ist dann wirklich eine taffe Zeit gewesen.
Und dann ist man in so einem richtigen Negativkreislauf und das ist ja unheimlicher Stress. Das heißt, permanente Cortisolausschüttung, also so auf biochemischer Ebene eine Katastrophe für dein Immunsystem. Das ist ja wirklich, das Schöne ist, man kann es ja wirklich so, also wenn es Athleten, Athletinnen interessiert, auch einfach biochemisch erklären. Und es hilft. Und man sagt, ja gut, also was macht man erstmal? Und ich glaube, das ist ja dann passiert, oder wo du gesagt hast, jetzt muss ich erstmal einen Cut machen, oder? Ja. Das ist dann der Moment gewesen, ja.
Genau. Und das Gute war, ich habe seit der U16-Nationalmannschaft, glaube ich, habe ich einen ersten Kontakt mit Sportpsychologen gehabt. Dann hat mein Bruder studiert, also ist erstmal ja Normalpsychologie.
Ja.
Hat er dann erst auch in der Klinik in Schönau gearbeitet, in der Psychosomatik.
Ja.
Und der hat mich die ganze Zeit betreut dann, sage ich mal, wo es dann Richtung Sportpsychologie gegangen ist, natürlich noch mehr. Aber es war dann bei mir schon eben, es hat sich halt so eingefahren. Und dann war erstmal dieser große Cut und das habe ich dann handeln müssen. Und dann habe ich nach Wege suchen müssen und finden müssen. Natürlich habe ich mit dem Simon gearbeitet, aber es ist natürlich auch mein Bruder. Also das war...
Ja.
Ja, klar, höre ich auch meinen Bruder und ich gebe dir Brief und Siegel. Wenn der Simon nicht gewesen wäre, dann hätte ich keine 800 Spiele in der DL gemacht. Also hundertprozentig nicht. Das hat mir sehr...
Wir laden ihn hier auch noch ein, definitiv.
Ja, hat bestimmt auch viel zu mir erzählen.
Mit Sicherheit, ja.
Ja. Auch von mir, aber das fällt dann wahrscheinlich unter das erste Geheimnis.
Das fällt unter die Schweigepflicht, ja, genau. Aber wie oft, darf ich es ja fragen, wie oft musstest du dir von ihm das Wort Akzeptanz reinziehen?
Ja, schon öfter. Das Ding war damals halt, und das ist auch so eine Erfahrung, die ich auch weitergeben möchte, ist, ich habe an Simon immer nur angerufen, wenn es dann mal nicht gut gelaufen ist. Mhm. Also das mit der Sportpsychologie, ich habe das Gefühl gehabt, bei mir ist es nicht rund gelaufen. So, dann habe ich mit einem Sportpsychologen, entweder von der Nationalmannschaft oder vom Verein oder mit Simon geredet, dann ist wieder losgegangen, dann ist wieder dahin gelaufen. Das war voll oft so. Mhm. Und ich habe an Simon dann eben immer nur angerufen und gesagt, ja, Simon, du irgendwie läufst nicht so richtig und ich habe da das Problem, und hat er mir geholfen. Und du musst aber Sportpsychologie halt auch machen, wenn es läuft. Also das ist einfach Training. Genauso wie wenn du deinen Oberarm trainierst, sollst halt auch dein Hirn trainieren.
Ja, auch einer der wichtigsten Muskeln.
Absolut, genau. Und das gehört einfach dazu zum Leistungssport. Und klar, der eine ist ein bisschen, der braucht es nicht so oder der hat auch da kein Interesse dran. Aber viele Sportler, denen hilft es. Nicht nur eben, wenn sie Probleme haben, sondern einfach, um ihre Leistung zu optimieren.
Ja.
Und wer das machen will, kann ich nur sagen, das ist ein Must. Und wo waren wir jetzt eigentlich? Jetzt sind wir ein bisschen abgekommen.
Doch, es ging ja um die Phase, wo es eben nicht so lief und was dann geholfen hat. Und mir fällt da immer dieses Bild ein, und das hatten wir in der Ausbildung, hat uns das begleitet, deinem Bruder und mich auch immer. Mhm. Sportpsychologen sollten keine Feuerwehrmänner, Frauen sein, weil wenn die Feuerwehr kommt, wir können schon löschen, aber es schaut meistens nicht mehr so toll aus danach. Mhm. Das heißt, vorher ein Gebäude möglichst brandsicher bauen. und es ist ja das Schöne, es ist ja wirklich inzwischen, ich erlebe es immer weniger, aber es ist natürlich nach wie vor, gerade im Nachwuchs, wo man noch viel, viel mehr machen könnte, jetzt auch nicht nur in den Nachwuchsleistungszentren, die Eltern viel mehr mit einbinden, um einfach die psychische Resilienz auch zu stärken. Und gerade bei Profis, und es muss dann keine wöchentliche Sitzung sein, aber ich sage mal einmal im Monat so ein Check-in, um einfach zu gucken, passt alles. Weil wenn dann schon ist, ja, eigentlich schon, außer, und dann ist es nur eine Kleinigkeit, aber wie du es auch beschrieben hast, es kommt dann halt oft vieles zusammen. Und wenn mich latent schon über Wochen, Monate ein bisschen was stresst, bedeutet es trotzdem permanente Cortisolausschüttung, vielleicht schlechter Schlaf. Also all die Themen, die sich schlecht auf meine Regeneration und auch auf mein Immunsystem auswirken. Und dann bin ich halt einfach nicht so resilient, wie es vielleicht wäre, wenn man rechtzeitig vielleicht auch irgendwas beheben kann.
Ja, und du musst das auch verstehen. Also eigentlich sollte Psychologie auch ein Fach in der Schule sein.
Ja.
Weil wir sind ja die ganzen Diskussionen mit Social Media und Aufmerksamkeit von Kindern. Und wir sagen ihnen aber nicht, wie es ausschaut oder wie sich Sachen halt entwickeln können.
Auswirken können.
Wie das Leben halt einfach ist. Und das hat mir zum Beispiel dann eben geholfen in der Phase. Ich habe es halt in meinen Alltag implementiert. Mhm. Also ich habe dann vom Simon so eine App an die Hand gekriegt, die Healthy Minds App, Healthy Minds Program. Und das basiert ja einfach auch, es kommt ja von der Uni Wisconsin, glaube ich, und ist eine Non-Profit-Organisation.
Ja.
Und da geht es eben nicht darum, dass du dann Feuerwehrmann bist oder also Psychologie der Feuerwehrmann ist, sondern das ist Meditation teilweise, aber einfach auch Schulung. Also die erklären dir, warum irgendwas halt passiert und warum sich Entwicklungen so entwickeln, wie sie es machen im Hirn und Gedankengänge und Verhalten und so weiter. Und seit ich halt da auch dran bin, und ich mache das halt jetzt seit, keine Ahnung, 8 Jahren, ist es halt ein Alltag. Und ich habe schon das Gefühl, dass mir das einfach hilft, lockerer zu sein und einfach Gedanken mehr zuordnen. Mhm. Ja, man hat als Erwachsener, als Vater von Kindern einfach viel im Kopf und so weiter. Und das ist halt einfach, das hilft. Okay, wie geht man das Ganze an? Und deswegen habe ich ja vorher so gesagt, beim Eingang, ich bin einfach happy.
Ja, das, man merkt es auch. Und ich, was auch schön ist, um wieder so einen Vergleich zu bringen, wenn so eine App oder ein permanentes Präventives daran arbeiten, sensibilisiert mich ja, Jetzt ist ja so, wenn eine Grippe im Anflug ist, darauf werden wir ja alle geschult. Ja? Man fühlt sich ein bisschen abgeschlagen, also irgendwie, man merkt, man isst da was. Ah, dann muss ich heute ein bisschen Pause machen. Wir werden aber wenig geschult, was die Psyche angeht oder eine Überlastung oder zu viel Stress. Und wenn ich das aber verstehe, okay, das fühlt sich so und so an, dann muss ich jetzt vielleicht in der Woche ein bisschen rausnehmen. Ich kann natürlich normal zur Arbeit gehen, aber plan vielleicht mir nicht nochmal 5 Termine ein, wozu man ja oft neigt, um das dann relativ schnell wieder in den Griff zu kriegen. Und das Problem ist ja oft, dass sich einfach zu viel anstaut. Aber ich werde den Link zu der App definitiv auch nochmal mit in die Shownotes einfügen, weil es immer sehr schön ist, wenn es so direkte Tools und Beispiele auch gibt.
Ja, voll. Und für mich ist das einfach wirklich so auch das Richtige gewesen, weil ich will Sachen verstehen. Also wenn ich was erzähle, eben auch gegenüber den Jungs als Trainern, ich will einen Background haben, ich will wissen, was ich erzähle. Und die App, es gibt die Meditation, wo Leute hingehen, eine halbe Stunde, okay, jetzt meditiere ich und jetzt kann ich entspannen. Aber bei manchen funktioniert es bestimmt gut. Und die sind auch resilienter gegenüber Stress und so weiter. Und ich sage, ich habe auch eine gewisse Resilienz, also ohne Frage. Aber es funktioniert auch oft nicht, weil du einfach nicht so den Schalter umlegen kannst und sagen, okay, jetzt entspanne ich. Weil die Gedanken machen halt sowieso, was sie wollen. Also die
definitiv, höre ich auch dazu. Also diese Meditation mit Schalter, ganz schwierig.
Ja. Genau so ist es. Und das hat dann einfach geholfen. Das ist einfach im Alltag implementiert. Du hörst da mal 5 Minuten einfach zu. Du musst gar nichts machen, einfach nur zuhören. Und es ist dann teilweise ja schon Meditation, aber einfach ohne irgendwie den Hintergrund zu haben, okay, ich habe so viel Stress gehabt jetzt den Tag, meditiere ich und dann ist es besser. Das ist nicht das Ziel, sage ich mal. Und das ist auch gut so.
Ja. Jetzt muss ich kurz noch mal, du hast es gerade angesprochen mit den Jungs, dass sie wichtig ist, dass sie verstehen, was du meinst. Wir wollten ja so ein bisschen auch nochmal auf das Thema eingehen. Der Trainer, den ich mir damals gewünscht hätte, du hast ja schon gesagt, gut, das ist schwierig, weil es gab sehr, sehr viele Trainer, von allen konntest du was mitnehmen. Aber hast du so ein Bild oder auch ein Bild, was dich jetzt begleitet in deiner Arbeit, auch als Trainer, wo du sagst, okay, auch wenn du von dir ja schon sagst, du bist ein guter Trainer, das müssen wir nochmal kurz wiederholen, aber wo du sagst, okay, das ist ein Trainer, ja, so hätte ich, wenn ich mir einen, wenn wir bei Wünsch dir was sind, ja, Pippi Langstrumpf, mach dir mein Leben, wie es mir gefällt, ich bastel mir jetzt meinen Trainer zusammen. Wie würdest du den beschreiben?
Erstmal glaube ich, aber jetzt müssen wir aufpassen, nicht, dass die Leute dann denken, der ist ein brutaler Ego, der Typ.
Gesundes Selbstbewusstsein, finde ich.
Gesundes Selbstbewusstsein, ja. Das hört sich ganz gut an. Ich als Trainer, ich habe einfach im Kopf, ich würde mir wünschen oder ich will, dass die Jungs florieren können. Ich will denen einen Raum geben, eben wo sie sich wohlfühlen, weil ich der Meinung bin, nur dann kann man schuften eben. Nur dann kann man Gas geben. Nur dann kann man Grenzen austesten, kann man aufleben quasi und die beste Leistung bringen. Und das brauchst du, wenn du irgendwo hinkommen willst. Also das heißt, die Jungs sollen wissen, sie sind gut aufgehoben und können sich da entwickeln. Auf der anderen Seite, eben mit der Konsequenz zum Beispiel, ich will schon auch Härte haben. Also ich will am Eis, wie ich von dem einen Trainer mitgenommen habe zum Beispiel, da muss Gas geben werden. Und das fordere ich dann auch ein. Also wenn wir am Eis stehen, wenn du das Training machst, dann machen wir es gescheit. Und danach, ich werde nie ein Trainer sein, der nachtragend ist, der irgendwie einen Spieler hat, der nicht gut spielt und dann sauer auf den sein, wenn wir vom Eis sind. Das würde ich nie machen. Das ist nicht mein Ansatz, sondern die Jungs, die sollen versuchen, so gut wie es geht, ihr Potenzial auszuschöpfen. Ich will mich da einfach ein bisschen auf der Seitenlinie halten auch. Ich bin nicht der, die ganze Zeit irgendwie korrigiert und macht dies und macht das, weil wer bin ich denn? Vielleicht ist da draußen ein besserer Verteidiger, wie ich jemals gewesen bin und ich schränke den dann nur ein. Also ich will, dass die Jungs Freiheiten haben. Auf der anderen Seite dann wieder Struktur. und auch so Sicherheit. Und es matcht ganz schön, wie auch vorher gesagt, so wie ich als Trainer bin, glaube ich, bin ich auch als Privatperson. Mhm. Und da muss ich mich oder versuche, mich nicht umzustellen. Mhm. Ob es jetzt gut ist, eben ob ich wirklich ein guter Trainer bin, das weiß ich nicht. Aber ich habe das Gefühl, das passt ganz gut. Und das habe ich auch eben während der Karriere oder wo dann der Gedanke gekommen ist, Trainer zu machen, habe ich das schon immer das Gefühl gehabt, ja, ich könnte das schon ganz gut machen oder es wäre was für mich.
War der Gedanke, kam der erst oder war das für dich irgendwann so in den letzten Jahren oder gab es einen Plan B oder war das der Plan B und es gab einen Plan A?
Ja, ich habe immer einen Plan gehabt. Mhm. Also ich habe immer auch im Kopf gehabt, okay, was ist, wenn ich nicht mehr Eishockey spielen kann, was mache ich dann? Also ich habe immer ein Backup gegeben. Die Trainerüberlegung, die ist dann relativ spät gekommen. Ich habe auch überlegt, zum Beispiel eine Umschulung zu machen. Mein Dad, der hat eine Firma für Kältetechnik und Kälteanlagenbau. Ich bin ein totaler Handwerker, begeisterter, und das hätte ich auch gemacht. Also das war auch wieder ein Plan, den ich in der Hinterhand gehabt habe. Und irgendwann, wo es aber dann wirklich so zum Ende gegangen ist, hat der Simon auch eine Rolle gespielt, weil der schon gesagt hat, ja, du Beni, ja, Kälteanlagenbau wird bestimmt zu dir passen, aber red doch mal mit dem Helmut Drauf, das ist unser Sportdirektor an der Akademie, weil ich glaube, du könntest es als Trainer auch ganz gut. Und ja, so hat sich das dann eigentlich so 2 Jahre, bevor ich aufgehört habe, hat sich das dann eigentlich ergeben und der Gedanke ist gereift. Ich habe mit Helmut geredet ab und zu und dann war einfach die Situation, der Zeitpunkt der richtige, auch in dem Jahr, dann nach der Saison 23/24, das hat für mich super passt, vom Gefühl her. Ich habe lang genug gespielt, ich war 36 und war dann für mich perfekt.
Jetzt bist du ja seit 2 Jahren Trainer, warst erst du 16, jetzt du 18 Assistant Coach. Also war so ein fließender Übergang. Wie leicht fiel dir auch der Rollenwechsel? Also Spielerperspektive, gerade noch vor einem knappen halben Jahr oder wahrscheinlich noch kürzer, weil du wirst ja schon früher eingestiegen sein. Plötzlich Trainerperspektive. War das überhaupt gar kein Problem? Oder hast du schon manchmal gemerkt, dass da irgendeine Reibung war?
Nein, überhaupt nicht. Also das war ein fließender Übergang. Mhm. Und es war ja dann eben dasselbe Ablauf. Also als Trainer hast du dann den gleichen Tagesablauf. Nicht ganz, weil natürlich die Jungs in der Schule sind. Das heißt, anstatt jetzt vormittags zu trainieren und selber natürlich zu schuften, bist halt nachmittags beschäftigt dann als Trainer. Aber an sich war das ohne Probleme und für mich auch völlig okay. Und ich habe auch dann als Spieler schon viel als Coach gedacht. Also ich glaube, das war ich schon immer. Ich habe das Team beobachtet, beziehungsweise ich war nie ein Spieler, der die ganze Zeit den Mund offen gehabt hat und gequatscht hat und gesagt hat, ja, wir müssen das machen und pushen, sondern ich habe immer beobachtet und wenn der Zeitpunkt war, und es war meistens dann so, wenn es eigentlich nicht so gut gelaufen ist, dann habe ich immer so ein bisschen eine Chance ergriffen, habe mich vor die Mannschaft gestellt, also habe das ein bisschen so rausgenommen und habe dann meine Gedanken geteilt. Und das ist eigentlich immer auch so von Feedback von Mitspielern ganz gut ankommen. Und deswegen habe ich dann auch gedacht, okay, das könnte ich schon ganz gut. Und das war dann natürlich zum Karriereende hin noch mehr. Zum Beispiel, was eigentlich keiner weiß, wir waren in die Playoffs dann mit den Straubing Tigers in der Saison 23/24 und haben das Viertelfinale gegen Schwenningen gespielt. Und ich war dann nicht im Line-Up und wir haben das erste Spiel gespielt in Schwenningen, haben gewonnen, haben in Schwenningen gespielt, haben verloren, haben in Straubing gespielt, haben verloren. Das heißt, wir waren in der Best-of-Seven-Serie 2-1 hinten. Und ich habe das Gefühl gehabt, ich habe nicht gespielt, ich habe das Ganze angeschaut und ich habe das Gefühl gehabt, ja, ich sehe da was, das läuft im Team irgendwie nicht so. Wir bringen nicht das, was wir bringen können. Und ich wollte irgendwie was sagen, eingreifen. Und dann bin ich beim Spiel 4 in Schwenningen. Beim Eishockey hast du ja dein Warm-up. Mhm. eine Viertelstunde, 20 Minuten. Dann gehst du nochmal in die Kabine, hast nochmal eine Viertelstunde Zeit, der Trainer kommt nochmal rein und dann geht's raus zum Spiel. Und ich habe dann, bevor der Trainer reinkommen ist, habe ich die Chance genutzt, bin in die Kabine und habe halt die Jungs meine Gedanken mitgeteilt. Habe geteilt, was ich sagen wollte. Dann haben wir ein richtig gutes Spiel gemacht. Ich weiß jetzt nicht, ob es wegen mir war, aber wir haben da wirklich, ich glaube, 5-1, 5-2 gewonnen. Sehr souverän das Spiel gespielt. Haben das nächste Heimspiel gewonnen, waren dann 3-2 vorne in der Serie. Haben dann in Schwenningen 3-3 oder haben verloren, dann war die Serie 3-3, haben dann Spiel 7 in Straubing gewonnen.
Okay.
Und haben quasi die Serie gegen Schwenningen gewonnen und sind ins Halbfinale einzogen. Und natürlich, aber nach dem ersten Mal, wo ich das in Schwenningen gemacht habe, in Spiel 4, sind die Jungs zu mir hergekommen, ja, beim nächsten Spiel wieder, gell? Und dann, ja, okay, muss jetzt nicht unbedingt sein, aber okay, dann habe ich mir wieder was einfallen lassen, habe so ein bisschen Hobbypsychologe halt gespielt, das habe ich schon die ganze Zeit gemacht, auch mit mir selber. Und habe halt, dann hat sich das quasi eingebürgert, dass ich vor jedem Spiel dann nochmal reinkommen bin und habe dann zu den Jungs einfach was gesagt. Und das hat mich dann total gefreut, weil das ist immer der beste Spieler auszeichnet worden nach dem Spiel. Und nach dem Spiel 7 eben, wo wir dann ins Halbfinale einzogen sind, habe ich dann den Preis bekommen, ohne dass ich gespielt habe. Also ich war bestimmt nicht der beste Spieler, aber ich war halt Teil davon.
Das ist aber extrem cool vom Team. Ja. Ich lese gerade das Buch von Gordon Herbert, Basketball-Nationaltrainer. Und er sagt, oft sind seine wichtigsten Spieler oder mitunter wichtigsten Spieler auch Spieler 10, 11, 12. Mhm. Also sprich, die gar nicht unbedingt die Spielzeit haben, aber die eine unheimlich wichtige Rolle im Team haben, fürs Team haben und auf denen eigentlich relativ viel liegt auch oder erwartet wird auch. Und das beschreibt er da ganz, ganz gut in dem Buch.
Ja, das gilt, also da stimme ich hundertprozentig, bin ich da bei dem. Für mich ist jeder Spieler wichtig und jeder hat seine Stärken. Mhm. Und genau die Stärken will ich fördern. Mhm. Ob das jetzt der 12. Stürmer ist oder der 1. Stürmer. Klar hast du in einem Team Spieler, wo du weißt, okay, boah, da ist mehr wie bei anderen. Die haben ein bisschen mehr drauf. Aber das ist mir als Trainer komplett wurscht. Mhm. Ich will jeden versuchen, besser zu machen und eben nicht so auf die Defizite schauen, sondern eher in die Stärken.
Mhm. Mhm. Ja, es klingt einfach nach einem sehr entwicklungsorientierten Ansatz. Und ich glaube, wenn das auch junge Spieler vor allem verstehen, also dass es dir um Entwicklung geht, in welche Richtung auch immer und auf welcher Säule, ist das ja auch sehr motivierend. Weil wenn du natürlich nur korrigierst, dann bist du immer in diesem Korrigieren, Korrigieren, Korrigieren. Mhm. Aber wenn du auch das ausstrahlst und vorlebst, dass es um Entwicklung geht, dann ist es natürlich schon für den Spieler zu spüren, okay, ich kann auch in anderen Bereichen mich entwickeln oder besser werden, ziehen ja oft dann andere Bereiche wieder mit. Also das darf man auch nicht vergessen. In dem Alter passiert ja auch noch unheimlich viel, ob es jetzt der Relative Age Effect ist, dass es manche Spieler zu verschiedenen Phasen in ihrer Entwicklung verschiedene Säulen entwickeln. Kann auch die mentale Säule oder Social IQ, ist ja, finde ich, auch ein ganz, ganz wichtiges Thema, auch erstmal gefördert, entwickelt werden. Und vielleicht kommen gewisse technische oder auch körperlich-athletische Themen erst nach.
Mhm, absolut. Ich mag auch nicht der Trainer sein, der halt die ganze Zeit basht oder, sagen wir mal, ein Spieler hat ein schlechtes Spiel. Mhm. Und der eine Ansatz wäre dann zu sagen, hey, du musst besser spielen. Du darfst den Fehler nicht machen, den Fehler nicht machen. Ein Ansatz ist halt eher, erstmal zu beobachten, zu verstehen, naja, warum hat er denn ein schlechtes Spiel gehabt? Ist mir vorher schon was aufgefallen? Vielleicht mal ein bisschen beobachten, mal nachfragen, hey, alles klar bei dir und so weiter. Um dann halt dahin zu kommen, dass er sich wieder wohler fühlt und dass er wieder in seine Stärken reinkommt. Das ist mein Ansatz. Ich mag nicht behaupten, wie vorher schon erwähnt, ironisch auch, dass ich der beste Trainer bin. Und das kann man jetzt auch noch nicht bestätigen. Das ist halt mein Ansatz. Und ich glaube schon, dass es Studien gibt und ich habe Studien gesehen, dass dieser Ansatz Und ich glaube, das, da hast du auch Ahnung, auch im Nachwuchs vor allem einfach der Bessere ist oder der mehr fruchtet. Es gibt bestimmt Oldschool-Trainer und da wird marschiert und gedrillt und so weiter. Und das kann genauso funktionieren, ja, bei dem einen oder anderen. Aber
ich weiß nicht, ob es langfristig und nachhaltig wirklich funktioniert. Es sind ja schon auch oft Trainer, die dann oft auch Stationen wechseln. Mir fällt jetzt ein Streich ein im Fußball, der sehr lange dort blieb, der, glaube ich, auch den menschlichen oder ja eher humanistischeren Ansatz gewählt hat. Und deswegen, also ich kann das nur unterstreichen. Ich fand das super. Ich hoffe auch in die Richtung oder arbeite natürlich auch in die Richtung mehr mit Trainern, auch sowas mal zu implementieren, vorzuschlagen, hey, frag doch einfach mal den Spieler, was los ist. Also du kannst ihm jetzt schon die Fehler sagen, aber ganz ehrlich, der weiß die Fehler selber. Also du musst ihm das nicht sagen, dass das nicht gut war. Aber frag ihn doch, was los ist, ob es ihm gut geht. Oder auch mal fragen, wie er sein Spiel bewerten würde. Das ist nämlich ganz wichtig, auch diese Selbstreflexion, von der alle irgendwann schimpfen, bei dann schon ja im älteren Bereich, dass keiner mehr selbstreflektiert ist. Aber wenn wir das im Nachwuchs schon gar nicht erst implementieren, dass die selber darüber nachdenken, hey, was lief nicht so gut, warum, was könnte ich vielleicht besser machen? Und es funktioniert eigentlich nur über dieses Nachfragen und Anregen und sich drüber unterhalten. Auch so ein bisschen Thema transformationales Führen, wo man die wirklich mitnimmt in die Verantwortung auch.
Ja, deswegen habe ich eben auch nicht den einen Trainer gehabt, wo ich gesagt habe, der hat mich jetzt so weitergebracht, weil du musst sehr viel selber machen. Also du musst dich versuchen, selber zu entwickeln und selber besser zu werden. Und du nimmst Sachen mit, aber du packst die halt wie so in deinen Werkzeugkoffer rein. Ja. Von dem einen Trainer das, von dem anderen Trainer das. Und ich habe nie den Trainer gehabt, der gesagt hat, ja, du machst das oder musst das mehr machen. Genauso wie mit den Eltern. Das war bei den Trainern das Gleiche. Ich habe nicht Trainer gehabt, die gesagt haben, mach dies und mach das und mach das besser und mach dies besser, sondern ich habe mich selber da ganz gut entwickeln können. Mhm. Und das ist das auch ein sehr wichtiger Punkt, glaube ich, dass man dafür bereit ist natürlich. Ja. Man muss als Spieler bereit sein. Man muss reflektieren können. Und deswegen ist es ein großer Part, ja, auch im Nachwuchsbereich, dass man einfach auch sie einen Raum gibt, den Jungs.
Das ist ganz spannend, weil es, also ich finde es jetzt mal spannend von dem wirklich im langjährigen Vollprofi im Eishockey, der viele Trainer durchgemacht hat und ich als Sportpsychologin, die natürlich dann schon oft auch mit Trainern in den Dialog tritt und wo einem dann ganz schnell Feedback gegeben wird, ja, wir wollen ja hier keine Wohlfühloase. Und dann muss ich das wieder erklären. So sagst du, okay, eine Wohlfühloase, also das müssen wir jetzt erstmal definieren. Was ist eine Wohlfühloase? Ja. Und ganz ehrlich, wann performt jemand am besten, ist am mutigsten, entwickelt sich, wenn er Raum dafür bekommt und wenn er auch weiß, okay, wenn er was ausprobiert und mutig ist und nur daraus entstehen ja auch große Dinge, macht er nur, wenn er weiß, er fällt danach nicht oder er wird danach nicht gebasht oder abgewatscht oder sitzt auf der Bank, weil ihm ein Fehler passiert. Und das ist, finde ich, irgendwie ganz schön, dass man das auch, also man merkt, dass das auch mehr Raum bekommt, als auch bei jüngeren Trainern wie bei dir, die aber auch selber die Erfahrung gemacht haben als Spieler, dass es schon noch darum geht, okay, geht's den Jungs und Mädels gut? So, wo sind wir? Passt alles?
Die müssen sich doch wohlfühlen. Ja. Also die brauchen das und ganz klar, wenn jetzt ich einen Spieler habe, dem sage ich jetzt 10-mal was. Und das ist eine leichte Sache. Ich meine, Sport an sich ist nicht so kompliziert, aber dem sage ich was und es fruchtet einfach nicht. Oder es braucht eine Konsequenz. Also da muss natürlich schon als Trainer dann sein, okay, 15 Leute machen das und einer macht es nicht, dann ist der am Ende nicht spielt und nicht viel Eiszeit hat. Mhm. Also die Konsequenz, die müssen sie dann schon spüren.
Absolut.
Aber trotzdem dürfen sie sich wohlfühlen. Und mit der Konsequenz müssen sie ja dann selber klarkommen. Und das müssen sie dann handeln lernen. Mhm. Dass sie checken, würde ich sagen. Okay, also entweder gibt es den Typen, der sagt, okay, ja, der Beni ist der Trainer, der lässt mich nicht spielen, der mag mich nicht. Oder eben der Spieler, der sagt, okay, ja, ich muss das jetzt vielleicht verstehen, die anderen verstehen es. Wenn ich das verstehe, dann bin ich auch wieder vorne dran.
Ja.
dann kriege ich auch wieder meine Eiszeit.
Ja.
Und das ist halt das eigene Verständnis, ja, das eigene Reflektieren.
Es ist ja auch nicht nur im Leistungssport so. Also in jedem späteren Beruf gibt es halt einfach bestimmte Regeln, bestimmte Aufgaben, die habe ich zu erledigen. Wenn ich die nicht erledige, gibt es halt wahrscheinlich Konsequenzen. Und ich bin ein ganz großer Fan, auch erstmal nochmal nachzufragen, okay, also wo ist das Problem, dass es alle verstehen und du nicht? Also verstehst du es nicht? Finden wir einen anderen Weg, um es dir zu erklären? Oder hast auch keinen Bock? Passt auch. Dann müssen wir jetzt, gibt es halt Konsequenzen. Oder auch die Spieler, das finde ich auch ganz wichtig, zu ermutigen, wenn du merkst, dass du nicht was verstehst, dann komm zu mir und frag mich. Also dann frag nach. Das ist ja auch so, dass nicht nur gefüttert werden mit Feedback. Ich sage mal, Feedback ist ja wie ein Füttern. Feedback ist auch erstmal oder Kritik eine Information. Oder Kritik, Feedback. Aber frag auch aktiv nach. Wenn du besser werden möchtest, frag nach, was du tun kannst.
Ja, und da brauchen sie eben auch das Vertrauensverhältnis und müssen sich eben wohlfühlen, dass sie den Schritt auch machen.
Ja.
Da brauchen sie einfach das Gefühl, okay, ich kann mit meinem Problem oder auch mit meiner Frage einfach zum Coach gehen und kann das fragen und dass sie da keine Angst davor haben. Weil Angst bringt gar nichts.
Nee, könnte man jetzt auch wieder, das würde den Rahmen sprengen, aber was Angst biochemisch macht, kann ich nur an alle, die zuhören, sagen, ganz, ganz schwierig. Keiner wird unter Angst performen. Das heißt, anschreit, man kann mal lauter werden, eh klar, ja, aber klar. Man muss auch, ist auch, reagiert jeder anders darauf, aber wirklich auch wieder auf biochemischer Ebene mit den Botenstoffen, das ist super interessant. Aber das würde den Rahmen sprengen. Wir kommen nämlich eh so ganz langsam Richtung Ende. Bini, also du bist ein super Trainer, meiner Meinung nach. Du hast viele tolle Werte, Prinzipien, die ich alle unterstreiche. Und ich glaube, viele, stehst auch am Anfang deiner Trainerkarriere. Deswegen, wo ist dein Entwicklungspotenzial? Wo sagst du, okay, wenn ich jetzt mal doch nachdenke an den und den Punkten, da möchte ich mich noch entwickeln oder habe jetzt auch über die 2 Jahre gemerkt, da ist noch Luft nach oben oder da möchte ich mich weiterbilden, da möchte ich dran arbeiten, habe vielleicht auch schon den einen oder anderen typischen Trainerfehler gemacht. Was gibt's da?
Also erstens, was direkt die Jungs betrifft, ich würde gerne ein bisschen verlässlicher werden, weil ich bin jetzt über die Karriere, hat mir immer einer gesagt, okay, Beni, um 10 Uhr ist Training, da musst du da sein. Und das hat sich natürlich auch geändert. Jetzt bin ich der gefragt wird, hey, wann haben wir denn Training, wann haben wir denn dies? Und ich habe irgendwie ein Hirn wie ein Sieb in dem Fall. Die Jungs fragen mich was, ja, und dann sage ich, ja, du, kein Problem, da kümmere ich mich drum und mache ich. Und dann vergesse ich das oft. Also ich will da ein bisschen verlässlicher sein. Und wo ich angefangen habe, habe ich auch das Gefühl gehabt, ich will wissen, wie es die Jungs geht. Und ich glaube, das mache ich auch, aber ich glaube, das könnte noch mehr sein. Die Jungs sind ja am Internat und ich habe mir dann am Anfang gedacht, ja, dann gehe ich da rüber und mache so ein bisschen Smalltalk und auch über die Erzieher und so weiter. Aber irgendwie bist du dann so in einem Alltagstrott drin. Du hast deine Aufgaben, die du machen musst. Du planst das Training, hast natürlich auch noch private Sachen, hast Kinder daheim. Und ich habe das Gefühl, dass das ein bisschen kurz kommt. Obwohl natürlich, man muss auch aufpassen, bei den Jungs in dem Alter, die haben vielleicht auch gar keinen Bock auf Konversation mit dem Trainer. Und deswegen, also ich würde das schon auch beibehalten und wissen, wie es die Jungs geht und auch privat. Ich will wissen, was sie tun. Aber natürlich, ja, das muss jetzt nicht überhand nehmen. Es soll halt so, wie es für die Jungs passt sein. Und jetzt halt als Trainer, so fachlich, wie auch schon erwähnt, ich mag einfach wissen, was Sache ist. Ich mag mich weiterbilden und ich will Studien kennen, sage ich mal. Ich habe schon mit ehemaligen Mitspielern zum Beispiel, die auch Trainer sind in Kanada oder in Amerika, tausche ich mich aus, weil ich will wissen, wie machen die das da? Und da will ich einfach dranbleiben bei dem, was ich mache. Man neigt wahrscheinlich dazu als Trainer auch so, man hat jetzt mal was gewonnen und jetzt ist das Standard, Status quo, nur so geht's. Aber ich glaube tatsächlich, dass das auch der Werner Schuster in seinem Podcast mit dir gesagt hat.
Dass es kein Backrezept gibt, oder?
Genau, es gibt kein Backrezept. Ja. Und es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Ja. Und er hat dann gesagt, wenn du mit Erfolg gehabt hast, dann muss es nicht heißen, dass du alles so weitermachst und dass es dann wieder passiert. Und so will ich schon auch angehen. Also ich will wissen, was vorgeht in der Welt. Und vor allem aus meiner Sicht, okay, Deutschland hat sich im Eishockey super entwickelt. Aber da ist noch ein Abstand zwischen USA, Kanada, Schweden, Finnland, Tschechien. Das sind natürlich die Eishockey-Nationen und Kanada hat allein 350.000 Nachwuchsspieler im Eishockey. Bei uns sind es wahrscheinlich 35.000. Lege ich mir jetzt nicht
aber
fest.
Aber denk an die Basketball-WM.
Ja, ja, eben, genau. Nein, und wir haben auch Silbermedaille.
Ja, ja, eben, bei eben. 23, oder?
WM gewonnen, genau. Da war eben. Kasti mit dabei.
Genau, genau.
Ja. Und also, das heißt, wir sind nicht so weit weg, aber oft fehlt halt noch ein bisschen was. Und da bin ich auf der Suche. Ich war jetzt auch in der Saison mit dabei bei der U16-Nationalmannschaft, so als Assistenztrainer wurde ich eingeladen. Das war für mich super, weil ich Erfahrung sammeln habe können, habe andere Spieler gesehen und das, ja, da will ich einfach hungrig bleiben und wissensbegierig, weil das, glaube ich, ganz wichtig ist, dass man halt immer neuen Input auch kriegt.
Absolut. Also eigentlich, und das finde ich auch schön zum Thema Authentizität, Entwicklungsbereitschaft, die du hier geben möchtest, die du auch von deinen Spielern irgendwo auch erwartest, als Wert sich entwickeln zu wollen, dass du den selbst auch vorlebst. Und ich glaube, das ist ja auch so im Leading by Example, finde ich immer sehr schön, wenn es darum geht, ein Coach, Trainer, ob man es differenzieren möchte oder nicht, aber jemand, der irgendwo doch eine Führungsposition hat, eine begleitende Position, das dann auch vorlebt. Und das spüren die man führt, die man mitnimmt, denen man was beibringen möchte auch.
Ja, ich denke schon. Ja, ja. Also du musst wirklich vorleben, glaube ich, um auch jemandem was beizubringen oder einfach sagen, das hilft nicht so wirklich. Genauso wie in der Psychologie ist es leicht irgendwie zu sagen, okay, jetzt denke ich weniger nach oder jetzt mache ich mir weniger Druck.
Genau.
Das funktioniert halt
das nicht. Das funktioniert nicht. Nee. Oder jetzt habe ich keine Angst mehr. Also, genau. Bin ich nicht mehr traurig. Das funktioniert halt nicht. Ja.
Jetzt spiele ich mit weniger Gedanken im Kopf. Das ist halt, funktioniert nicht. Das heißt, du musst trainieren, du musst das leben, du musst was dafür machen, dass irgendwas funktioniert, so wie es das dir vorstellst. Und deswegen versuche ich auch einfach so gut wie möglich, ja, gewisse Dinge, meine Werte, wie ich vorher schon gesagt habe, dass ich das auch vorlebe.
Mhm. Und was ich auch manchmal schön finde, was sehr hilft, ist jetzt auch bei dir spannend, weil du kennst halt beide Seiten. Und manchmal, um sich mal wieder so ein bisschen selbst zu reevaluieren und zu reflektieren, okay, wie werde ich wahrgenommen? Also welches Bild möchte ich bei meinen Spielern, bei den Jungs hinterlassen? Also wenn sie mich beschreiben würden oder wenn neue Spieler kommen und die fragen so, und wie sind der Coach, wie sind der so drauf? Wie möchte ich beschrieben werden? Mhm. Wie möchtest du beschrieben werden?
Ach, ja, lockerer Typ, guter Trainer.
Ja.
Das reicht schon.
In der Jugend, ich wüsste nicht, wie es ist. In der Jugendsprache, die würden es wahrscheinlich anders formulieren, aber ja.
Ja. Ist gut. Ich muss nicht der großartigste Trainer sein. Das sagt man ja auch immer bei Eltern. Du musst nicht der beste Vater oder ihr müsst nicht die besten Eltern sein, sondern einfach nur gut genug sein.
Ja.
Und die Entwicklung müssen die Jungs sowieso selber machen.
Ja,
da gibt es am Ende, da kommen ja, ich glaube, Statistik gibt es 1-3%.
Also im Fußball ist 1-3%, aber ich kann mir vorstellen,
ja,
das ist ähnlich.
Ja, die schaffen es dann wirklich im Profibereich. In der NHL zum Beispiel, glaube ich, 0,1% bis 0,2% schaffen es tatsächlich von Eishockeyspielern weltweit in die NHL. Das heißt, es ist so viel anderes auch noch dabei, wie der Sport. Und deswegen, wenn einer über mich irgendwas als Trainer sagt von den Jungs, dann soll es nicht nur sein, ja, der hat mir jetzt dies beigebracht oder das beigebracht. Ich kann jetzt besser schießen. Da weiß ich gar nicht, ob ich den Jungs so viel zeigen kann. Den besten Schuss habe ich nicht gehabt. Aber einfach nur, ja, dass man vielleicht erkennt, okay, was hat er die richtigen Werte, das ist ein guter Typ, der ist ehrlich, freundlich.
Respektvoll, das ist ja auch so.
Respektvoll, konsequent und hilfsbereit.
Und hilfsbereit.
Das passt eigentlich ganz gut.
Und was würdest du, wenn jetzt heute ein junger Spieler vor dir sitzt oder vielleicht zufällig auch hier zuhört oder auch aus anderen Sportarten, vielleicht so zum Schluss, ja, ich will Profi werden, jetzt hat man es gerade, wie viel Prozent es hat und also allein der Weg dahin gibt einem ja trotzdem, auch ob man schafft oder nicht, viel mit fürs Leben, aber was wären so deine drei Tipps dazu noch? Ich meine, du kennst jetzt beide Perspektiven.
Das ist schwierig.
Ratschläge. Ja. Es ist abgesehen davon, dass er noch sehr viel von anderen Faktoren abhängt. Ich glaube, du hast jetzt gerade schon einen Punkt erwähnt. Ihr müsst selbst, also ganz viel machen, das Thema selbst, die Entwicklungsbereitschaft haben. Das ist, glaube ich, schon was eine Rolle spielt.
Ja, das ist schwierig, weil es einfach so viele Wege gibt, glaube ich, die zum Erfolg führen können.
Was aber auch schon mal ein Tipp ist. Also, weißt, es ist.
Genau. Und du in deine Folgen, ich glaube, du hörst es ja, wenn du im Leistungssport bist, hörst du ja schon ähnliche Sachen. Mhm. Eben mit der Arbeitsbereitschaft und so. Es gibt schon so Dinge, die natürlich unerlässlich sind, um Leistungssportler zu werden. Und es trennt sich ja dann eben auch in dem Alter, was ich jetzt habe, so 16, 17, 18, da trennen sich so ein bisschen die Spreu vom Weizen. Du bist talentiert, aber wenn du nicht so viel investierst in deine Athletik zum Beispiel, dann wird es für den einen oder anderen, der wird da durchkommen, aber die Chance wird sehr gering, weil einfach du so viel Konkurrenz dann hast und du musst da mithalten. Also du, wenn einer trainiert und mehr Ausdauer hat, kräftiger ist, boah, dann kannst du dann irgendwann nicht mehr anstinken, dann reicht das Talent halt nicht mehr. Also da musst du absolut bereit dafür sein. Aber du musst es auch so ein bisschen befreit machen. Und da habe ich eben das Glück gehabt, glaube ich, dass ich das befreit machen durfte von klein auf. So die Latten oder so diese Schritte, das, was man sich wünscht, nicht zu hoch setzen vielleicht. Ja. Es ist gut, einen Traum von der NHL zu haben.
Ich sage mal, das ist eine Vision. Ich sage mal, es gibt eine Vision.
Das ist eine Vision.
Ja, genau. Und dann gibt es diese konkreten Ziele, die, ob die da hinführen oder nicht, so, aber es ist eine Vision oder ein Traum.
Genau.
Und dann gibt es
so ein Prozess.
Ziele. Genau, so ein Prozess.
Ja.
Und dann sind wir wieder bei Trust the Process.
Genau, was kann ich jetzt machen oder was muss ich machen, um dahin zu kommen, wo ich hin will. Und bei mir war das auch so, ich sage oft zu den Jungs auch, weißt, habe ich dir ja vorher auch schon erzählt im Vorgespräch, ich muss mich jetzt halt überwinden, dass ich trainiere, so nach meiner Karriere. Also ich mache es, ich brauche das, weil sonst bin ich unausgeglichen. Aber ich muss schon meinen Schweinehund da überwinden. Aber wo ich in Sportler war, Leistungssportler, in dem Alter von 18, 20, sowas, wenn ich 10 Reps gehabt habe, mit 10 Wiederholungen, 10 Sets, wie auch immer, dann habe ich das gemacht. Also da hat es keine neuen gegeben. Ich habe das dann durchzogen. Und es gibt keine Shortcuts. Also die Spieler, die dann im Kraftraum waren, du warst da dann 3 Stunden, keine Ahnung, und du hast dann gesagt, ah, beim letzten Set, da mache ich jetzt halt statt 10 Wiederholungen die 7. Das waren oft die, die es halt dann nicht geschafft haben. Das muss man ganz ehrlich sagen. Also du musst da schon durchziehen. Die waren sehr viel Talent, waren mit sehr viel Talent ausgestattet, aber da ist halt,
wie ich sage jetzt nicht die Phrase, Talent, oder? Kennst du ja eh.
Ja, ja.
When Talent does not work hard, hard work beats Talent.
Ja, ja. Okay. Und so ist es halt. Ich meine, dann braucht man keine Angst machen.
Nein, gar nicht.
Und es macht in dem Alter, wenn du da bist, dann machst du das ja auch. Da bist du ja bereit dazu.
Also das absolut. Ich fand es jetzt auch sehr schön, auch nochmal Appell, falls auch Eltern unter den Zuhörern sind, dieses Befreite aufspielen dürfen. Also dass es, glaube ich, unheimlich wichtig ist, in dem Alter, auch ein ganz interessantes Buch Bounce dazu gelesen, wo es um Talente geht oder Child Prodigy oder was wirklich zum Erfolg führt. Und da geht es schon viel darum, um diese intrinsische Motivation und die Freude beizubehalten und das so lange wie möglich, weil irgendwann wird es natürlich ein Stück weit Beruf. Aber um diesen Weg gehen zu können, glaube ich, ist einfach immer wieder die Basis, die Freude auch daran zu haben.
Ja, voll. Und ich war jetzt vor kurzem beim Trainersymposium. Und da war die Organisation iCoach Kids und die beschäftigt sich eben genau damit, vor allem im Nachwuchs, warum haben wir hohe Dropout-Quoten im Sport. Und deswegen fühle ich mich da auch so ein bisschen bestätigt, was ich mache, weil die Studien zeigen halt schon in die Richtung, ja, dass man Jungs die Möglichkeit gibt, befreit die Dinge zu tun. Und gut, dass
ich glaube, da gibt es jetzt dann irgendwann die nächste Folge, weil das Thema, ja, gerade, ich habe jetzt gerade mit Hannes Wolf, der beim DFB für den Nachwuchs zuständig ist, einen Podcast gehört. Und natürlich diskutiert man dann immer, wie machen es andere Länder, Medaillenspiegel, Norwegen, werden bis 11 Jahre gar nicht bewertet. Und da gibt es auch ganz interessante Statistiken. Auch in Amerika läuft es ein bisschen anders. Aber ich glaube, ja, es ist auf jeden Fall ein sehr, sehr spannendes Thema. Und aber da tut sich auch gerade was in Deutschland. Das ist ganz schön.
Ja, und damit will ich mich halt auch beschäftigen. Und auch mit dem Verein, jetzt mit dem Heimatverein, EV Berchtesgaden, da sind jetzt auch so viele Kids dabei. Also da ist wirklich auch viel Zulauf. Und ich will das auch verstehen. Also ich will da auch mithelfen. Klar ist jetzt bei Red Bull mein Job und da bin ich auch gut beschäftigt. Aber ich will da auch ein bisschen mithelfen dann daheim. Und deswegen will ich verstehen, was ich sage eben. Und deswegen ist das Thema auch ganz wichtig. Und aber da würdest du sagen, sprengt den Rahmen. Weil da geht er dann auch in Politik und Zeug. Und aber es ist super interessant. Also es macht sehr viel Spaß und ist sehr interessant.
Herr Beni, ich glaube, wir sind am Ende. Man hört wahrscheinlich eh schon meinen Magen knurren. Das passiert dann manchmal im Podcast und leider hört man das doch deutlicher, als ich oft dachte. Vielen, vielen Dank für deine Zeit. Ich bedanke mich auch wie immer bei den Zuhörern und Zuhörerinnen von Sport im Kopf. Freue mich natürlich über Feedback und Anregungen. Die E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes und noch mehr, wenn ihr bei der nächsten Folge auch wieder dabei seid. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir sehr gerne ein kleines Sternchen, damit auch andere den Podcast schneller finden. Vielen Dank fürs Gespräch, für die Führung hier in der Red Bull Akademie und ich freue mich, wenn wir uns irgendwann mal wieder über den Weg laufen.
Danke sehr. Also es war super, dass ich meine Gedanken habe teilen können.
Waren sehr gute Gedanken.
Als Trainer auch und jetzt würde ich sagen, gehen wir zusammen was essen in der
das
Kantine.
Ja, gut.
Das machen wir.
Alles klar. Servus.
Ciao, ciao.